Hallo und herzlich willkommen im Movepilot-Podcast Streamgestöber, wo wir euch wöchentlich über alles zum Thema Streaming informieren. Ich bin Movepilot-Redakteurin Esther Stroh und auch wenn wir unsere Augen häufig in die Ferne auf internationale Produktionen richten, ist es natürlich genauso spannend als deutscher Podcast umgekehrt auch zu schauen, welche Serien aus Deutschland im Ausland vielleicht repräsentativ für unsere Heimat sind. Und bei Apple TV Plus ist jetzt die allererste deutschsprachige Serienproduktion erschienen, Where's Wanda? Und ich war sehr begeistert davon und habe unbedingt einen Redebedarf. Und mit wem könnte ich darüber besser sprechen als mit jemandem, der dabei war? Mit einer Schauspielerin, die diese Serie als Star anführt. Also habe ich mir Heike Makatsch ins Streamgestöber eingeladen. Bevor ich mir Where's Wanda-Darstellerin Heike Makatsch gleich in den Podcast hole, bekommt ihr aber natürlich vorab noch ein paar Informationen zu dieser neuen Serie, wenn ihr davon noch nichts gehört habt, damit ihr dann bestens informiert in dieses Interview starten könnt, was gleich stattfinden wird. Die Serie läuft aktuell mit wöchentlichen Folgen bei Apple TV Plus. Und wenn ihr diesen Podcast direkt zum Erscheinen am Mittwoch hört, sind bereits 4 Folgen erschienen und verfügbar, im Stream abrufbar. Und insgesamt hat die erste Staffel 8 Episoden. Es wird natürlich deswegen noch keine Spoiler hier geben, damit ihr nicht wisst, wie es ausgeht. Natürlich kann ich euch aber trotzdem schon ein bisschen was zur Handlung verraten. In der fiktiven kleinen deutschen Stadt Sundersheim wohnt die Familie Klatt mit Mutter Carlotta, Vater Dedo, Tochter Wanda und Sohn Ole. Und beim jährlichen Volksfest verschwindet nun leider die 17-jährige Wanda spurlos. Und als die Polizei mit ihren Ermittlungen auch nicht so richtig vorankommt, beschließen Wandas Eltern auf eigene Faust, die Spurensuche anzustoßen. Zur Not auch mit eher illegalen Methoden, sollte man dazu sagen. Denn im Folgenden geben sich die zwei als ein Handwerker-Ehepaar aus, beziehungsweise ein Paar, was Rauchmelder prüft, um so nämlich Kameras in die Häuser ihrer Nachbarschaft zu schmuggeln, da zu installieren und dann in ihrem Keller zu überwachen, was eigentlich die hinter verschlossenen Türen so treiben, die lieben Nachbarsleute. Ein Kleidungsstück von Wanda wurde nämlich in einem Altkleidercontainer gefunden und deshalb haben sie einen recht überschaubaren Suchradius, wo der Täter oder die Täterin oder wer auch immer dahinter steckt, sein könnte. Allerdings stellen sie sich dabei nicht sehr professionell an. Und erst als Sohn Ole dann auch noch mit einsteigt, der als Computer-Nerd ein bisschen mehr Ahnung von Technik hat, finden sie dann auch langsam erste Spuren. Wir bewegen uns außerdem in einem recht konkreten Rahmen in der Serie. Wir haben nämlich den Countdown von 100 Tagen, nachdem es erfahrungsgemäß sehr schwierig ist, eine vermisste Person noch wiederzufinden. Und deshalb wollen die zwei Eltern und der Sohn dann natürlich unbedingt innerhalb dieses Zeitrahmens versuchen, irgendwie Wanda vielleicht doch noch aufzustöbern und rauszufinden, was mit ihr passiert ist. Ja, so viel zur Handlung und während ihr euch das durch den Kopf gehen lasst, habe ich hier noch ein paar Worte, wie gewohnt, zu unserem Sponsor.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV+, Paramount+, sowie Magenta TV Plus. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die 3 neuen Spin-offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The One to Live, Fargo Staffel 5 oder Hotel Portofino. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
Ich habe alle 8 Folgen von Where's Wanda schon gesehen und fand die Serie wirklich großartig. Also für mich sehr schöne, ungewöhnliche deutsche Unterhaltung, von der ich gern mehr sehen will. Heike Makatsch und Axel Stein als wirklich herrlich charmantes Duo von, ich nenne es mal Amateurgesetzesbrechern, die einfach als verzweifelte Eltern einfach nur ihr Kind wiederfinden wollen. Und auch wenn Sie als Elektrotechniker jetzt nicht so viel Ahnung von Elektrik haben, ist das umso reizvoller, dadurch Ihnen zuzuschauen, wie Sie sich da so durchmogeln mit manchmal Glück, manchmal Verstand, manchmal ein bisschen von beidem. Und auch die Nebenrollen sind super besetzt. Also da gibt es zum Beispiel noch David Striso, der Carlottas exzentrischen Bruder Rüdiger spielt, der einen mysteriösen Käfig im Garten hat. Oder Paulina Roginski als übereifrige Nachbarsfrau Katharina, die für die Verschwundene gleich über euphorisch ein ganzes Wanderfest organisieren will, um das zu nicht traurig zu sein, sondern zu feiern und zu sagen, wir halten das hier wach, wir suchen weiter nach ihr. Der hat dann noch, sie hat einen Mann gespielt von Kostja Ullmann, der damit strenge Ballettkinder erzieht und ein hartes Maß ansetzt, auch sehr witzige Figur. Und natürlich viele weitere bekannte Gesichter wie Joachim Kroll, Nilam Farouk, Maxon Hall-Fans können sich über ein Wiedersehen mit Harriet Herbig-Matten freuen. Und dann gibt's noch viel mehr Leute zu entdecken, die euch bestimmt auch in der deutschen Serienlandschaft bekannt vorkommen. Ich war außerdem begeistert auch von den jüngeren Darstellern wie Lea Drinder als Wanda und Leo Simon als ihr Bruder Ole. Und generell ist der gesamte Cast wirklich extrem gut aufgelegt, spielt überzeugend, ist toll geschrieben. Außerdem folgt die Serie dem Kniff, dass sie in der Zeit vor und zurückspringt, was sehr spannend ist, so visuell und erzählerisch. Denn ob man nun Wanda vor ihrem Verschwinden als modernes Rotkäppchen in den Wald auf ihrem Mofa verfolgt oder später in einem Café ist, was erst voll ist und dann mit einem Zeitsprung auf einmal völlig leer gefegt, es macht einfach Spaß, da mitzuerleben, was die Serie so für Spielereien in ihre Erzählung reinbringt. Die Handlung schlägt natürlich immer wieder Haken, man hat immer neue Verdächtige, die man in Betracht ziehen kann, ob sie vielleicht was mit Wandas Verschwinden zu tun haben. Und über allem thront dann die örtliche Monsterstatue in einem Kreisverkehr, der Nuppelwocken, aber dazu später vielleicht im Interview auch noch mehr. Ja, für mich schon eine sehr, sehr gelungene deutsche Serie des Jahres, die man sich anschauen sollte. Und wenn ihr reingeschaut habt und schon Zeit hattet, da mal euch ein paar Folgen anzusehen, dann schreibt doch auch gerne, wie es euch gefallen hat. Lasst uns wissen, was euch da vielleicht gecatcht hat, was ihr denkt, das ist toll, das wollen wir mehr in der deutschen Serienlandschaft sehen. Dann freue ich mich, nach dieser kurzen Vorrede jetzt ganz besonders Heike Makatsch hier im Streamgestöber begrüßen zu dürfen. Hallo Heike.
Hallo.
Du spielst die Mutter von Wanda, die Carlotta Klatt in Where's Wanda? Und ich freue mich auch sehr, dass du heute noch einen kleinen Zusatzgast mitgebracht hast. Willst du mal kurz sagen, nur falls er zwischendurch was sagt, dass sich unsere HörerInnen nicht wundern?
Ja, sie ist eigentlich sehr, sehr pflegeleicht und still. Aber ich habe meinen kleinen Hund mitgebracht, Shamsu. Sie sitzt hier neben mir.
Sehr süß. Also ihr könnt es nicht sehen, aber es ist so flauschig. Man möchte eigentlich nur die Finger reingraben. Und vielleicht sagt sie ja zwischendurch auch was. Es ist auf jeden Fall eine Premiere im Streamgestöber, dass wir auch ein Haustier dabei haben. Sehr schön.
Ja, man kann sie wirklich immer gut mitnehmen. Sie ist da ganz, ganz ruhig und brav.
Sehr schön, sehr schön. Du bist ja schon lange eine feste Größe im deutschen Entertainment-Geschäft. Also du bist Moderatorin, Schauspielerin, Sängerin, Hörbuchsprecherin, ein Allround-Talent, würde ich mal sagen. Statt dich jetzt also, weil man dich ja wahrscheinlich kennt, mit Filmen und Serien und TV-Sendungen vorzustellen, würde ich mal umgekehrt fragen, wie ist das, wenn du sagst, wenn sich jemand an dich erinnern soll oder wenn du sagst, daher kennt ihr mich, gibt es da so eine Rolle, wo du sagst, da bist du besonders stolz drauf oder wo du sagst, da sollten sich die Leute dran erinnern, wenn du zurückschaust auf deine lange Karriere?
Ja, das ist eine gute Frage, tatsächlich. Ja, es gibt ein paar Filme, die mir viel bedeutet haben und von denen ich mir vielleicht zum Teil sogar gewünscht hätte, sie hätten noch mehr Recognition bekommen. Mhm. Und das ist zum einen, ich war noch niemals in New York. Das ist dieses Musical, das sich erzählt durch Lieder von Udo Jürgens. Und das ist ein Film von 2019. Und ich finde ihn wirklich wahnsinnig ans Herz rührend und unterhaltsam und mit so viel Talent gespickt. Und genau, wer ihn noch nicht gesehen hat, der sollte ihn sich mal angucken. Genauso liebe ich den Film Hilde. Und auch der hat zwar auch so eine Gefolgschaft von Leuten, die ihn wirklich sehr gemocht haben, aber damals, als er ins Kino kam, hat er nicht die Zuschauerzahlen erreicht, die wir gern gehabt hätten. Aber ich finde, es sind beides wirklich ganz, ganz tolle Filme. Und hier Where's Wanda würde sich für mich da einreihen, ist für mich auch ein hochqualitatives eine Unterhaltungsserie, die einfach an eigentlich allen Punkten für mich funktioniert und das auf einem ganz hohen Level. Und deswegen bin ich auch da sehr, sehr stolz drauf.
Ich denke, das kannst du auch sein. Witzigerweise, wenn ich an dich denke, Heike Makatsch, denke ich auch immer erst an Hilde, weil das einfach so dein ganzes Talent zeigt von Singen und Schauspielen und da ist das ganze Paket mit drin. Und natürlich, weil ich jedes Jahr fast tatsächlich Liebe gucke, bist du da natürlich auch mit drin.
Ja.
Bist du da häufig drauf angesprochen?
Sehr, sehr häufig. Und das ist lustig. Ich glaube, dass manchmal Schauspieler darunter auch leiden.
Ja.
Wenn sie eine Rolle gespielt haben, wo sie gar nicht jetzt...
Es ist ja keine große Rolle.
Genau,
ne?
Sich gar nicht so abgearbeitet haben dran, ja, und eher so ein bisschen zufällig da vorbeigeschlittert sind und das irgendwie die Rolle des Lebens sein soll, während man andere Rollen wirklich tief durchdrungen hat und sich damit manchmal Jahre auseinandergesetzt hat und die dann nicht so gelten sollen. Und tatsächlich Liebe, also Love Actually ist ja weltweit eine Weihnachtstradition geradezu geworden für die Leute. Und es ist irgendwie sehr, sehr schön, dass man dabei sein durfte. Aber es ist jetzt eigentlich nicht der Film, wo ich mein ganzes Können und mein ganzes Herz reingeschüttet hatte.
Ja, ja. Aber solange es dich noch nicht zu sehr nervt, ist es ja gut.
Nein, nein. Es ist auch eine große Freude, dass man irgendwie jede Weihnachten bei den Leuten ins Wohnzimmer gestrahlt wird.
Schön, schön. Aber wir sind natürlich heute hier, um über Where's Wanda zu reden. Und in Deutschland ist es ja meistens so, dass ein Castingbüro dann eine Agentur anruft und sagt, wir hätten gerne Heike Makatsch drin, können wir mal ein Drehbuch schicken. War das bei dir auch so bei dieser Serie oder wie lief das ab, dass du zu der Rolle gekommen bist?
Ja, also ich bin zu einem Casting eingeladen worden. Ich weiß jetzt nicht genau, was hinter den Kulissen gesagt wurde, wie es dann nachher bei mir auf dem Tisch landete, aber so war es dann. Die englische Version von Where's Wanda landete auf meinem Tisch, weil Oliver Lansley ist ja ein Brite,
so,
der Autor.
Das war dann auf Englisch, das Drehbuch.
Das
ist ja
erste
spannend.
War auf Englisch, genau. Und und dann bin ich zum Casting eingeladen worden und habe mit mehreren Dedos gecastet. Und am Schluss wurde es dann der Mann, der am besten zu mir passt.
Ja. Darfst du verraten, wer sonst noch mit dir vorgesprochen hat?
Nein.
Oder ist das unter Verschluss? Okay.
Das ist unter Verschluss.
Alles klar. Und weißt du noch, du musstest ja sicherlich das Drehbuch vorher lesen dann, was da dich überzeugt hat, wo du sagst, oh, das ist eine tolle Rolle, die will ich gerne machen. Was war das
Verkaufsargument? Es ist ja so, dass ich gleich von Anfang an wusste, es ist eine Geschichte, wo die 17-jährige Tochter verschwindet und die Eltern in Verzweiflung nach ihr suchen. Ich so, ach, ein Drama. Das ist ja wunderbar. Ich liebe es, Dramen zu spielen, aber das wird bestimmt richtig dark und so. Und ich dachte, das wäre jetzt so ein Psychothriller, Drama. Und als ich dann relativ schnell merkte, oh nein, es ist ein ganz anderer Ton, da war ich mir erst nicht sicher, funktioniert das? Und dann hat es aber so gut funktioniert, weil es mich in seiner ganzen, in Anführungsstrichen, Leichtigkeit und Komödie trotzdem sehr, sehr tief berührt hat. Also die Art, wie die Eltern verzweifeln an diesem Verlust, hat mich fast zu Tränen gerührt, obwohl ich auch zwei Seiten weiter wieder lachen musste. Und das hat mich natürlich total überzeugt. Und auch die Mutter in ihrer überdrehten Aktionismus konnte ich total nachfühlen. Ja, ich habe die total gespürt. Ich habe das verstehen können, dass sie sich an diesen Strohhalm klammert, an diese Hoffnung, dass wenn sie nur aktiv bleibt, dann wird auch die Tochter irgendwann wieder zurückkommen. Und ja, das hat alles für mich großen Sinn gemacht.
Da sprichst du mir total aus der Seele, weil ich auch die Serie gesehen habe und dachte erst, ich habe vorher gelesen, Apple hat sie als düstere Komödie angekündigt, konnte ich mir erstmal nicht so richtig drunter vorstellen. Und dann habe ich es gesehen und dachte, es ist für mich eigentlich ein lustiger Thriller, aber mit ganz viel eindringlichen Figuren, denen man gerne folgt und das macht dann einfach Spaß. Und das hat sich tatsächlich schon von Anfang an für dich auch auf der Seite transportiert, auf der Drehbuchseite oder wie, kann ich mir manchmal gar nicht vorstellen, wie das so von der Seite dann ans Set kommt oder ob dann der Humor vielleicht erst am Set entsteht?
Nee, das würde ich so nicht sagen. Also ich denke, eine gute Komödie muss gut geschrieben sein. Also es ist nicht, weil es besonders lustig ist am Set, ist dann nicht deswegen der Film lustig. Es war zwar auch zum Teil lustig am Set, weil Axel sehr lustig ist, aber also ich glaube nicht, dass es unbedingt bedeutet, man dreht eine Komödie und hat dabei irgendwie, natürlich, das stimmt jetzt nicht ganz, man hat auch improvisatorische lustige Einfälle, aber eigentlich das Timing und die Comedy-Momente, die sind schon meistens vorgegeben.
Mhm.
Und wenn sie gut vorgegeben sind, ist das natürlich eine Vorlage, auf der kann man blühen sozusagen. Und so war das in dem Fall. Also es stand schon alles da. Und ja, wir haben auch bei der Leseprobe, die ja auch sehr trocken ist, ne, wo dann der gesamte Cast an einem Tisch sitzt und einfach mal durch alle 8 Bücher liest, das kann ja auch eine dröge Angelegenheit werden, ne, weil man sitzt ja nur so am Tisch. Und da haben wir schon sehr, sehr lachen müssen. Und das hat schon da richtig gut funktioniert.
Sehr schön, sehr schön. Was ich mich auch immer frage, wenn Komödien gedreht werden, also die Szenen, die zünden ja wirklich bei euch die Witze. Aber wenn man sie dreht und immer nochmal dreht, weil man ja Szenen häufig mehrfach aufnehmen muss, ist es dann irgendwann, dass man an einen Punkt kommt und denkt, jetzt ist der Humor Arbeit, jetzt muss ich mich nochmal anstrengen, oder?
Nee, der Humor ist immer auch Arbeit. Und das, was es ja lustig macht, ist meistens das Timing, ne? Also das heißt, wo setzt du die Pause? Wie lange wartest du, bis du wieder den nächsten Blick irgendwo hinwirfst? Sind intuitive Dinge, die aber dann, wenn du geprobt hast und du weißt, so funktioniert's, sich auch einschleifen, aber dann ist es wie ein Tanz, ne? Es ist wie, du weißt, jetzt kommt dieser Moment, die Pause und der Blick. Und dann, ne, und da ist eigentlich die Sicherheit durch das häufige Drehen etwas, was mir persönlich gut gefällt. Für mich ist das nicht etwas, was sich dann dadurch abnutzt. Ich glaube, da ist aber auch jeder unterschiedlich. Manche finden es dann irgendwann, ist vielleicht der erste Funken nicht mehr so da. Und manche Regisseure finden auch so, hey, der zweite Take ist immer der beste.
Okay.
Ne, weil der erste, der ist vielleicht noch ein bisschen unsicher. Der zweite, da weiß man, was man tut. Und der dritte wiederholt es dann und der vierte wird dann irgendwann abgeschmackt. Das kann auch sein. Ne? Also, aber ich mag eigentlich gerne viel proben und genau wissen, was passiert.
Mhm. Wenn du später mal an den Dreh zurückdenken wirst, denkst du, da wird irgendwie so ein bestimmtes Vorkommnis oder ein lustiges Ereignis für dich rausstechen, dass du sagst, ach, das war ein toller Moment beim Dreh? Oder woran du dich einfach erinnern wirst später noch?
Gute Frage.
Weil du vorhin zum Beispiel meintest, dass Axel so lustig ist am Set.
Ja, also das stimmt. Wenn ich jetzt zurückdenke an den Dreh, dann denke ich an unser blaues Haus, was in so einer Siedlung stand und ja auch wunderschön ist. Das steht ja wirklich so da. Und dann denke ich irgendwie immer an Axel, der vor dem blauen Haus auf der Wiese rumläuft und jeden Einzelnen unseres Teams mit irgendeinem Witz bedenkt, morgens schon, ja, und wirklich für gute Stimmung sorgt. Aber jetzt einfach von der Arbeit fand ich die Episode 6, die eigentlich ein Kammerspiel ist, wo wir eingeschlossen sind im Bunker und da 2 Wochen verbracht haben.
Ach, wirklich?
Fast.
Wow.
Nee, 10 Tage waren es oder so, um in diesem Bunker zu drehen. Das war eine ganz besondere Atmosphäre da drin und auch nur wir beide und eigentlich kaum Ausweichmöglichkeiten. Und ich finde, dass die auch besonders gut geworden ist, diese Episode 6.
Auf jeden Fall, die sticht auch nochmal raus. Ich zum Beispiel, ich muss immer lachen über diese eine Szene in der allerersten Episode, wo du von einer Schlange gebissen wirst.
Ja.
Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie haben sie das gedreht? War das eine Gummischlange? War auch eine echte Schlange am Set? Kannst du da einen Einblick geben?
Okay, das verrate ich jetzt, ja. Das verrate ich jetzt. Es war so, dass in dem Keller, wo dann nachher alles auseinanderbricht und die ganzen Scheiben zerspringen und die Reptilien dann im Wasser ihren Weg zu mir sich hinbahnen, gab es kein einziges Reptil. Aber es gab Wasser und es ist auch wirklich alles umgefallen.
Okay.
Aber es war richtig toll vorbereitet. Man konnte auf Knopfdruck dann diese Regale nach links und rechts fallen lassen. Zum Teil mussten dann Scheiben vielleicht nochmal neu eingesetzt werden nach jedem Take. Man hat auch versucht, das jetzt nicht so oft zu drehen, diesen Initialmoment, wo alles zerbricht. Das war gut geprobt, aber vor allen Dingen von den Set-Designern und den Stunt-Leuten sehr genau konzipiert. Und ja, und dann ist es ja am Schluss so, dass ich aus dem Keller rauskrabbel und die Schlange mich beißt. Und
im Bein und du ziehst sie auch so mit raus.
Genau, und sie hängt dann da und ich sage ihm, er soll sie bitte abmachen. Und tatsächlich war es eine Gummischlange, die einfach an meinem Bein hing. Und ich gebe es auch zu, ich finde, man sieht's.
Wenn Axel sie so hält und sie so runterhängt und sie sich nicht mehr windet, vielleicht mal kurz.
Aber ich glaube, wenn man in der Suspension of Disbelief ist und man mitten in dem, dann glaubt man auch, dass das diese Schlange ist. Genau, und da hängt dann halt diese Gummischlange an meinem Bein. Aber es ist trotzdem eine spannende Szene, finde ich, selbst ich, die ich ja weiß, was da alles passiert ist und selber in der Szene stattfinde. Als ich das angeguckt habe, da war ich wirklich selber davon wieder geekelt, dass da jetzt diese ganzen Tiere, die gar nicht da waren, auf mich zukrabbeln.
Du bist also auch kein Schlangenfan per se.
Nicht per se, nee.
Okay. Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable quality clothing right here in the USA. Because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy.
You're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code RIGHTHERE24.
Der Ort, wo Wes Wonder spielt, Sundersheim, ist ja eine fiktive Kleinstadt. Habt ihr da einen bestimmten Ort euch genommen und wirklich nur da gedreht? Oder war das dann auch all over the place, dass Locations gesucht wurden, die gerade passten? Weil man hat natürlich immer diese Draufsicht auf diesen runden Ortsteil, aber der existiert als solcher wahrscheinlich nicht, oder?
Nee, der existiert nicht. Das ist ja das Lustige, dass ja der britische Drehbuchautor sich sozusagen Deutschland überhöht fiktiv mit so ein paar Klischees vorgestellt hat. Ne? Ja. Dann also diese Retortenstadt, Sundersheim mit diesen kleinen Bungalows, die tatsächlich in Berlin stehen.
Ach.
Ja, das ist da in der Nähe von Zehlendorf, eine frühere amerikanische Diplomatensiedlung oder so. Also da haben jedenfalls die Funktionäre oder Generäle oder so gewohnt. Und das sieht auch deswegen so ein bisschen amerikanisch aus. Ganz interessante Gegend. Und aber auch dieser Nuppelwocken, ne? Könnte ja sehr deutsch sein. Man könnte sich vorstellen, es gibt diese Nuppelwocken-Legende, wo die Jungfrau gestohlen wird und in den Wald hineingezerrt wird, einmal im Jahr. Das kann man sich irgendwie gut vorstellen, aber gibt's natürlich ja auch nicht.
Nee, aber da habe ich sowieso noch eine Frage zu. Wie lange hast du gebraucht, um Nuppelwocken ohne Lachen zu sagen? Weil ich immer, wenn das Wort in der Serie fällt, habe sofort ein Grinsen auf dem Gesicht und denke, es ist so eine geniale Erfindung.
Ja, es ist eine geniale Erfindung und es ist wirklich auch lustig, dass alle natürlich Nuppelwocken ohne auch nur ein Blinzeln sagen, weil es ja in unserer DNA drin ist, weil wir alle aus Sundersheim kommen.
Ja.
Und da ist der Nuppelwocken
was völlig normal ist.
Ja, was völlig normal ist.
Aber ich bin ja in Berlin geboren, habe jetzt da nicht so Legenden. Hast du aus der Heimat irgendwie so Mythen, dass du sagst, so Mythen, deutsche Mythengestalten, die dich da noch verfolgt haben, sowas Vergleichbares?
Ja, also ich denke natürlich gleich irgendwie sowas wie an die Lorelei.
Ah, ja,
ne?
Ja.
Aber gut. Da komme ich nicht her. Aber die Lorelei, die schöne Frau mit dem güldenen Haar, wegen der dann die ganzen Schiffsleute gegen die Felsen gefahren sind.
Ja, am Rhein.
Das fällt mir jetzt ein. Aber ansonsten komme ich aus Düsseldorf und da haben wir auf jeden Fall mal den Karneval. Ne?
Ja.
Und da ist jetzt zwar nicht so eine Mythengestalt, die mir jetzt einfällt, aber
so dieser Volksfestcharakter, ja, der ja genau, auch in Wonder dann existiert.
Und dann die Paraden und alle, die Funke-Mariechen und so, das hatten wir ja auch.
Mir ist noch der Wolpertinger aus Bayern eingefallen, auch so ein mythisches Wesen, was alle möglichen Versatz Elemente von
genau.
anderen Tieren hat.
Wahrscheinlich ist das sowas wie ein Vorbild für den Nuppelwocken.
Das auf jeden Fall. Du bist ja jetzt schon lange als Schauspielerin auch unterwegs. Macht es für dich einen Unterschied, ob du eine Serie oder einen Film drehst? Also merkst du da irgendwie, dass da Leute anders rangehen, weil es jetzt eine längere Erzählung ist? Du meintest, ihr habt die 8 Episoden da am Tisch, am Table Read durchgelesen.
Ja, es ist einfach eine andere, wie will ich sagen, Fokussierung. Ja, das eine ist, also heutzutage dreht man ja 90 Minuten in 20 Tagen.
Mhm.
Das ist ja ein Witz.
Zumindest in Deutschland.
Ja, also es ist ja wirklich ein Witz. Es geht ja so schnell vorbei und du weißt halt auch, jetzt bin ich gerade in der etablierenden Phase. Jetzt ist der Konflikt schon da. Jetzt kommt der Antagonist und dann ist das Ende. Das ist irgendwie so ein Bogen, den du relativ schnell bei so einem 90 Minuten Intus hast. Während bei sozusagen, wie was ist dann, 94 Minuten sind es dann, wenn es 45 Minuten jeweils sind, 8 Teile, dann gibt es natürlich mehrere Peaks und mehrere Kurven und mehrere Antagonisten, die dich wieder zu anderen Storylines führen. Und da musst du einfach deine Figur noch breiter aufstellen, anders kann ich es nicht sagen.
Yeah.
Und dich einfach auf eine lange Reise vorbereiten. Ne? Du hast richtig so das Gefühl, du musst viel Proviant einpacken, weil es eine lange Reise ist. Ja, aber natürlich am Ende des Tages, wenn du vor der Kamera stehst, ist es das Gleiche. Aber so die Vorbereitung und das, was du so mit dir rumträgst und wie lang das dich begleitet und deinen Alltag auch mitprägt, das
brauchst
ist
vielleicht
was
noch
anderes.
Ein paar mehr Facetten für deine Figur, weil das ist auch das, was ich an Serien ja so schätze, dass man so eine lange Zeit auch mit einer Figur verbringt und Gefühl hat, man lernt sie richtig kennen und nicht nur mal im Vorbeigehen Hallo sagen im Film.
Das stimmt, aber ja, gut, im Film musst du dich natürlich als Schauspieler auch in die Tiefe hinein mit der Figur auseinandersetzen,
klar,
auch
klar.
wenn dann vielleicht der Zuschauer eben dann einen kleineren Ausschnitt. Musst du
schneller
Ausschnitt.
Transportieren, was da alles drin steckt.
Ja, tatsächlich, irgendwie schon.
Wir haben kurz schon von Axel Stein geredet. Ihr habt eine ganz tolle Chemie, muss ich einfach mal sagen. Es hat mir so viel Spaß gemacht, euch zuzugucken. Kanntet ihr euch vorher schon? Seid ihr beide schon länger im Filmgeschäft in Deutschland oder war das jetzt was ganz Neues für euch zwei?
Ich kannte ihn tatsächlich flüchtig nur. Mhm. Er hat eine kleine Rolle mal in einem Film gedreht, Zero, den ich gedreht hatte vor ein paar Jahren. Aber da sind wir uns nicht so richtig nahe gekommen. Und ja, und wir waren also sehr höflich und distanziert am Anfang des Drehs. Und immer mehr haben wir, also ich auf jeden Fall kann das sagen, habe ich immer mehr seine Arbeitsweise und auch seine Persönlichkeit schätzen gelernt. Ja, ich finde, wir haben das irgendwie gut miteinander gemacht. Wir sind sehr respektvoll und gute Kollegen miteinander.
Sehr schön, sehr schön. Gibt es denn Tricks, wie man sowas hervorkitzeln kann, so eine Beziehung, wenn man sich ja nun mal nicht kennt? Also für jemanden, der nicht Schauspieler hat, ist es so, da gibt es jetzt zwei Leute, die haben sich noch nie voll getroffen und die müssen jetzt ad hoc irgendwie zusammen funktionieren.
Es gibt, glaube ich, Schauspieler, die dann vorher vielleicht sich mal miteinander atmen oder so oder sich mal tief in die Augen schauen oder sich umarmen oder essen gehen ganz oft miteinander vorher. Ich bin da nicht so. Ich denke mir, ich könnte tatsächlich auch Liebe spielen mit einem Kreuz an der Wand. Mhm. Ja, also, weil das, und das ist jetzt nicht not to dismiss my partner, ja, aber klar, ja. Am Ende des Tages ist es, finde ich, im besten Falle etwas, was dann so ein Abnehmen dessen ist, was der andere macht. Und das ist auch toll. Aber eigentlich funktioniert es auch ganz gut allein.
Schön, ist doch gut, wenn man das so schnell hinkriegt.
Ja, ja. Ja.
Kanntest du von den anderen Schauspielern und auch hinter der Kamera Leute schon vorher?
Lass mal kurz überlegen. Wen ich denn? Ja, nee, also nicht wirklich.
Nicht wirklich, dass du sagst, nee. Ja klar, wir sind schon lange dicke oder so.
Nee, okay. Nicht lange dicke. Natürlich ja, kenne ich sie alle irgendwie und bin ihnen schon mal begegnet, ja. aber jetzt war kein Freund, okay. Kein dicker Freund dabei.
Okay, merkt man nicht, es passt alle super zusammen.
Ja, schön.
Die Klappeltern in Where's Wanda greifen ja auf, ich sage mal, nicht so ganz legale Methoden zurück, um ihre Tochter zu suchen, installieren dann Kameras in Rauchmeldern bei der Nachbarschaft. Ist das was du so selber als Mutter auch nachempfinden kannst? Nutzt man sowas, wenn man selber Mutter ist in so einer Situation oder blendest du das eher aus, dass du sagst, nee, ich trage jetzt nicht meine eigenen Ansätze oder Gefühle hier rein, um sowas darzustellen?
Also grundsätzlich würde ich natürlich sagen, dass ich immer ein Verständnis für die Figur haben werde, die ich spiele. Mhm. Und da würde ich immer einen Ansatz finden, der jetzt nichts mit meinem alltäglichen Meinungsbild zu tun hat, klar. Aber der versteht, woher die Figur kommt, dass sie deswegen so agiert oder so eine Meinung hat. Oder,
ja, ja.
Insofern ist das eigentlich für mich nie eine schwierige Transition, dass ich die Figur bis ins Letzte hoffentlich verstehe. Auch wenn sie Dinge tut, die ich
die
als Heike jetzt
nicht tun würde.
Ja. Während ich aber bei Carlotta und ihrem illegalen Tun, also auch als Heike ein Verständnis habe, denke, wenn man in diese unvorstellbare Situation käme, dass das eigene Kind verschwunden ist, dann weiß ich gar nicht, wo die Grenzen liegen sollten.
Das habe ich mich nämlich auch gefragt, was würde ich eigentlich machen? Also ist natürlich alles eine hypothetische Situation in der Serie und dann auch noch mit Humor vorgetragen, aber würde man sich auf die Polizei dann wirklich verlassen, wenn die jetzt gerade keine Ergebnisse bringt und ihr habt ja diesen Rahmen von 100 Tagen, in dem was passieren muss? Oder würde man dann doch irgendwie versuchen, mit allen Mitteln, die einem vielleicht zur Verfügung stehen, selbst da Ergebnisse zu erzielen?
Absolut. Also ich denke auch, dass dieses passive Rumsitzen in so einer schrecklichen Situation, also das, glaube ich, können viele Menschen in schwierigen Situationen nachvollziehen, auch bei Krankheit oder so, ne? Man hat ja immer den Wunsch, in irgendeine Art von Aktion gehen zu können, also aktiv zu werden. Und weil in der Aktion auch die Hoffnung liegt, ne? Wenn du passiv dich dem ergeben musst, was gerade passiert ist, dann kann es sich anfühlen wie eine Aufgabe.
Ja.
Also, dass man aufgibt. Kann natürlich, am Ende des Tages ist das auch Teil des Trauerprozesses, dass man dann eine Akzeptanz irgendwann walten lässt. Aber da sind sie halt noch nicht.
Ja.
Und deswegen sind sie aktiv. Und ich kann es verstehen. Und ich finde, dass man Wanzen, also kleine Kameras in die Wohnungen anderer Menschen installiert. Das würde ich jetzt niemandem raten und ich persönlich würde es auch nicht machen. Jetzt erstmal so einfach nur aus Unterhaltungszwecken, um zu sehen, was da so los ist. Aber in dem Fall, finde ich, ist das jetzt wirklich kein so ein riesiges Übel.
Ich glaube, das Langweilige wird dir in der Serie auch nicht gezeigt, dass man dann ständig vorm Bildschirm sitzt,
wo
muss
nix
und die
passiert.
Leute sitzen auf dem Sofa oder kommen nach Hause und nichts passiert. Genau. Hast du denn, weil du dich ja auch beschäftigen musstest jetzt innerhalb der Serie mit Wanzen, mit Überwachungskameras, mit Rauchmeldern, mit dem Darknet irgendwas gelernt in der Richtung, wo du sagst, das wusstest du vorher noch nicht?
Ja, nicht so wirklich. Also weil das Darknet hat ja Gott sei Dank unser Sohn hat sich damit ja beschäftigt. Also im Darknet war ich noch nie und habe auch keine Ambition.
Nee, macht mir auch Angst.
Und ja, dass man wirklich, glaube ich, Schwierigkeiten hätte, so kleine Kameras einfach in einem Elektroladen zu kaufen, das wusste ich zum Beispiel nicht.
Das habe ich auch gelernt, siehst du, ja. Genau, dass es nicht so einfach ist, wie man das sich vorstellen könnte.
Ja.
Am Anfang habt ihr ja noch so ein lustiges Schwenkgerät, ein knallgelbes, um irgendwie Audio aufzufangen.
Ja, ja, das hat man noch legal bekommen,
ja,
aus der Kinderabteilung.
Ein Spielzeug mit Walkie-Talkies und allem. Ja, schön. Du hast auch gerade schon Ole erwähnt, also den Sohn von Carlotta, von deiner Figur. Der trägt in der Serie einen Hörgerät, was er dann auch einfach ab und zu mal rausnimmt, um zu sagen, ich will jetzt nicht den Eltern zuhören.
Ja.
Musstest du für Where's Wanda dann auch so ein bisschen Gebärdensprache oder irgendwas lernen? Hast du da schon Vorkenntnisse gehabt?
Tatsächlich haben wir ein bisschen Gebärdensprache gelernt.
Mhm.
Es ist da, hat aber dann nicht so viel Raum in der Serie bekommen, wie wir es gelernt hatten.
Ja.
Also Axel hat sich, glaube ich, schon vorgenommen gehabt, dass er seine gesamten Dialoge mit seinem Sohn in Gebärdensprache spricht. Und das war dann aber am Schluss dann doch nicht gefragt. Und ja, aber wir haben uns ein bisschen damit beschäftigt. Und Leo kann natürlich Gebärdensprache und hat uns dann auch immer ab und zu was beigebracht.
Ach schön.
Das heißt zum Beispiel, du bist schön.
Oh, ja. Schöne Sachen hat er euch beigebracht.
Ja, nur schöne Sachen.
Der Schauspieler ist selbst auch gehörlos,
ja,
oder?
Ach
cool,
genau.
Das ist natürlich sehr schön. Wir verraten noch nicht so viel zum Ende von Where's Wanda, aber der Fall ist schon... erreicht am Ende von Staffel 1 einen Punkt, wo man sagt, ja, jetzt ist abgeschlossen, man kann schön damit umgehen, jetzt die Serie zu einem Schlusspunkt zu führen. Trotzdem deutet sich ja schon eine Art zweite Staffel oder irgendeine Fortsetzung an, wo man anknüpfen könnte. Ist das was, worüber ihr gesprochen habt, als ihr die Serie abgedreht hattet, dass ihr Lust hättet, da noch mehr zu erzählen?
Ich glaube, wir hätten alle Lust, noch mehr zu erzählen. Und mal sehen, was da noch passiert. Man weiß es noch nicht.
Ja, ja. Du weißt natürlich noch nichts, klar, auch zur Handlung nicht, aber gibt es irgendwie Aspekte oder Facetten von Carlotta, die du gerne noch erforschen würdest?
Ja, ich auf jeden Fall. Also,
welche konkret? Willst du Balletttanz lernen bei Kostja Ullmann?
Das wäre doch was. Der Kostja hat das so toll gemacht. Ja, ich denke, ich würde gerne mal so ein bisschen die dunkleren Seiten von Carlotta erforschen, weil sie ja doch sehr in ihrem Muttersein aufgeht und so, und das ist ja auch super für diese Staffel, und aber sie hat wenig so ihre eigenen Sorgen.
Mhm.
Und obwohl, mit ihrem Mann hat sie ja auch Sorgen, also Dedo und Carlotta.
Stimmt, aber sie ist der Aktive immer, die sich um andere kümmert, aber vielleicht sollte man auch mal den Spieß umdrehen und sagen,
genau,
wer ist sie eigentlich dann?
Wer ist sie eigentlich? Was hat sie eigentlich für Bedürfnisse oder vielleicht dunkle Geheimnisse? Vielleicht hat sie auch mal ein dunkles Geheimnis.
Muss man sie überwachen?
Ja, da bin ich gespannt.
Na gut, also keine Schlangen bitte für Carlotta. Vielleicht einen Tiger. Hast du eigentlich den Tiger gesehen? War der irgendwie live am Set?
Nee, es lagen nur irgendwelche Tigerfälle bei meinem Bruder in der Wohnung.
Ah ja.
Also die Wohnung von Rüdiger ist ja krass, sieht ja aus wie von Versace oder hier von dem, wie heißt nochmal dieser Künstler, egal, auf jeden Fall eingerichtet, und da lag auch auf dem Boden meiner Meinung nach so ein Tigerfell, wahrscheinlich kein echtes.
Hoffentlich nicht, vielleicht von Dinner for One geklaut.
Ja, genau.
Wie sieht's denn bei dir jetzt erstmal nach Where's Wanda aus? Hast du schon neue Projekte? Was drehst du gerne? Was haben wir als nächstes in Aussicht bei dir?
Also ich habe während des Sommers den Kinofilm Bibi Blocksberg gedreht.
Oh.
Genau, das kommt jetzt nochmal wieder raus. Und ich spiele eine böse, böse Hexe, Servara. Das hat großen Spaß gemacht, mit großem schwarzen Hut. Und, ja, das war toll. Und jetzt gleich morgen beginne ich zu drehen für die Serie 10%. Mhm. Die spielt im Schauspielermilieu, ist eine Adaption oder ein Remake der Serie Call My Agent, und da geht es um die Agenten in der Schauspielwelt. Und das ist sehr, sehr lustig, vor allen Dingen für uns Schauspieler.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja sehr Meta für dich wahrscheinlich. Mhm. Dann zapfst du deine eigenen Erfahrungen an und sagst, es ist jetzt nicht das Gleiche, aber so ähnlich.
Ja, genau.
Ansonsten, du hast ja schon international und auch deutsche Drehs hinter dich gebracht. Würdest du sagen, es gibt einen Unterschied, wie auf der Welt an einen Dreh herangegangen wird? Also ist ein deutsches Set anders als ein internationales Set? Weiß ich nicht, arbeiten die effektiver oder weniger effektiv?
Nee, ich glaube, das ist einfach von Set zu Set ein bisschen unterschiedlich. Genauso wie es mal ein gutes und mal ein schlechtes Catering am Set gibt.
Oh, okay.
Was meistens,
damit steht und fällt die
ja, genau, was meistens dann auch sozusagen den Vibe des Drehs ausmacht, ne, wie das Catering ist. Nee, ich denke, dass das wirklich eine Universalsprache ist, das Filme machen, und dass sich da diese Hierarchien innerhalb eines Filmschwarms etabliert haben und überall gleich funktionieren.
Habt ihr denn jetzt bei Where's Wonder auf Englisch dann kommuniziert am Set oder auf Deutsch? Weil du meintest, das Drehbuch war erst Englisch.
Ach so, nee, wir haben auf Deutsch, okay. Das wurde ja auch übersetzt, das Drehbuch. Ja. Es wurde übersetzt und wir waren eine komplett deutsche Crew.
Okay. Wenn du jetzt auf deine Zukunft als Schauspielerin auch vielleicht schaust, hast du noch so Wunschträume, wo du sagst, auch mit dem oder mit der würdest du gerne mal zusammendrehen? Also sowohl vor als auch hinter der Kamera, so ein bisschen vielleicht rumgesponnen? Schwierige Frage, musst du erstmal drüber nachdenken.
Ja, das ist wirklich, und daran siehst du, das ist nichts, worüber ich sonst nachdenke.
Ja.
Also ich denke nicht
oder vielleicht musst du ja nicht sagen, dass du es mit jemandem machen willst oder jemanden, den du bewunderst vielleicht einfach, wenn du auf Produktionen weltweit schaust.
Also ich denke nicht wirklich so, dass ich mir Ziele setze. Dieser Art, dass ich denke, diese Figur würde ich gerne mal spielen oder bei der Serie mit oder mit dem Regisseur oder mit dem Schauspieler. Weil ich denke, dass auch jedes Projekt wieder eine neue Chance hat zu succeeden oder auch zu failen.
Ja,
ne?
Ja.
Und insofern bin ich da immer sehr offen, alles zu geben in jeweils den Konstellationen, die sich mir bieten. Da ich auch weiß, dass ich darauf angewiesen bin, was sich mir bietet. Ne?
Klar,
also deswegen bin ich auch nicht jemand, der da so gerne herumspinnt, weil für mich da auch immer gleichzeitig die Enttäuschung mit dranhängt.
Na klar.
Und deswegen bin ich froh über das, was ich mitgestalten kann, aber das ist meistens nur der Part, den ich mit reinbringe und jetzt nicht unbedingt, dass ich sage, ich wollte schon immer mal mit Nicole Kidman oder so. Also das,
das
kommt mir gar nicht so.
Alles gut. Nun sind wir Moviepilot, der Podcast Streamgestöber, ja ein, wie der Name schon verrät, Podcast, der sich mit Streaming beschäftigt. Also Streamingfilme, Streamingserien, wo man was schauen kann und sowas alles. Und deshalb fragen wir unsere Gäste auch ganz gerne mal nach ihren Streaming-Gewohnheiten. Also zum Beispiel, was hast du als letztes im Stream geschaut, wenn du zurückdenkst? Was war das Letzte, was du geguckt hast?
Ja, kann ich jetzt sogar mal mit was aufwarten,
weil
normalerweise, ich gucke nicht so viel und ich gucke auch viel einfach Politik oder Talkshows oder so, aber ich habe jetzt den Fall Menendez gesehen.
Ah ja, bei Netflix?
Bei Netflix, Monsters oder so heißt der.
Die Serie dazu oder
die Serie
den Dokumentarfilm?
Dazu. Nee, die Serie. Okay. Die Serie habe ich. Den Dokumentarfilm werde ich jetzt als nächstes mir noch angucken. Es war ja so eine True Crime Geschichte mit Javier Bardem und Chloe Sevigny und zwei jüngeren Schauspielern, deren Namen ich jetzt gerade nicht verraten habe.
Die sind bekannt gewesen, genau.
Genau, die das aber wirklich sehr, sehr gut gemacht haben. Und ich glaube, wegen der schauspielerischen Leistung bin ich auch so dran geblieben. Mhm. Und auch diesem, man wird als Zuschauer, weiß man am Ende halt auch nicht wirklich, was ist geschehen und was hat die Tat motiviert und sind sie jetzt zu Recht lebenslang im Gefängnis oder hätte man den Fall als einen Missbrauchfall anerkennen müssen. Und das ist, finde ich, sehr klug gemacht, wie wir ähnlich verwirrt sind, wie vielleicht sogar die beiden Brüder selbst. Und also das fand ich irgendwie ganz spannend. Hast du es gesehen?
Ich habe es leider noch nicht geguckt, nee, aber ich weiß, dass sie ja relativ groß gerade ist.
Mhm.
Guckst du generell gerne True Crime, dass du sagst, das reizt dich einfach schon als Genre oder war das Zufall, dass du da jetzt reingerutscht bist?
Es war eher Zufall und es kann auch eher dazu führen, also erstmal bin ich auch zart beseitet und Dinge gruseln mich schnell oder muss ich sofort die Tür abschließen. Und außerdem finde ich, True Crime kann auch so ein bisschen so ein Sensationsausschlachten sein, deswegen bin ich da eigentlich jetzt gar nicht unbedingt so der Kunde für. Aber das hat
aber
mich
diese würdest du empfehlen?
Das würde ich empfehlen. Und gestern habe ich eine Doku gesehen über Joan Baez. Aber auf Prime Video. Und die ist auch sehr schön und gar nicht schrecklich, sondern eher schön.
Ja, das braucht man auch ab und zu mal fürs Herz, ein bisschen Musik und
die schöne Stimme.
Ja, ja. Jetzt hast du schon Netflix erwähnt, Amazon Prime, sonst noch irgendwelche Streamingdienste, die du nutzt?
Ja, natürlich Apple TV Plus. Da habe ich jetzt letztens eine super Serie gesehen, Where's Wanda? Also kann ich jedem empfehlen.
Kannst du empfehlen, ja. Abseits von Where's Wanda, hast du da irgendwie mal eine Apple TV Plus Serie geguckt, wo du dachtest, ach, bei der ist auch bei dir der Funke übergesprungen. Da gibt es ja sowas wie, weiß ich nicht, Ted Lasso. Ja,
Die Morning Show.
Morning Show, die ist auch hervorragend.
Die finde ich tatsächlich hervorragend. Mhm. Auch wieder schauspielerisch für mich wirklich was, wo ich, dann gucke ich mir auch wirklich genau an, was für Entscheidungen trifft der Schauspieler jetzt gerade. Also was macht die Jennifer da jetzt gerade oder die Reese?
Das ist spannend. Dann hast du nochmal einen ganz anderen Blick, dass du denkst, oh, das könnte ich mir entleihen vielleicht auch für die Zukunft?
Tatsächlich ist es ja so, dass ich kaum was schaue und mich total fallen lasse, sondern doch immer die Departments sehe, die gerade irgendwelche Entscheidungen getroffen haben im Kostüm oder mit der Perücke oder halt auch die Schauspieler dann in ihrem emotionalen Ausbruch oder so. Wie machen die das? Und ich weiß jetzt nicht, ob ich sage, das nehme ich jetzt für mich, aber ich durchleuchte das so, was sie für sich entscheiden und ob ich es ähnlich gerne gemacht hätte.
Ja, spannend. Ich finde es auch schön, weil ja Where's Wanda jetzt als erste deutschsprachige Apple TV Plus Produktion auch ein Stück weit ein Aushängeschild ist für Deutschland. Da gab es bei den anderen Streamingdiensten natürlich auch schon Sachen, wo man sagt, das ist spannend zu gucken, wie sieht die Welt auf Deutschland, wenn wir jetzt international Serien haben, die überall zu streamen sind. Hast du zum Beispiel sowas wie Netflix Dark oder Liebeskind gesehen? Oder bei Disney Plus gab es, glaube ich, Sam ein Sachse oder bei Amazon Maxton Hall, also irgendwie andere Produktionen, die auch Deutschland in die Welt getragen haben?
Die werde ich mir jetzt alle angucken.
Die alle angucken. Ich hoffe auf jeden Fall, dass viele Where's Wanda gucken.
Ja.
Als letzte Frage vielleicht noch, hast du, wenn du zurückguckst, schon mal so eine richtige Serienobsession gehabt, wo du sagst, oh, diese Serie, die hat mich so gepackt und reingezogen, dass ich mich da noch lange mit beschäftigt habe? Kann, weiß nicht, 20 Jahre alt sein, kann von diesem Jahr sein.
Das ist schrecklicherweise schon wieder so eine True-Crime-Geschichte.
Ja, welche?
Das war der Fall Versace.
Ah, Gianni Versace, ja. Das ist die zweite Staffel von American Crime Story gewesen.
Ja, die fand ich auch, also das war ein bisschen schrecklich, aber auch hat mich sehr lang beschäftigt.
Ja, ja.
Und aber auch irgendwie die Ära, die da beschrieben wurde und so, also das hat mir auch sehr gut gefallen.
Sehr schön.
Hast du gesehen?
Habe ich geguckt.
Wie fandst du?
Fand ich auch, also gerade der Hauptdarsteller, der hat einen so reingezogen und man weiß nicht so richtig, wie man mit dem umgehen soll. Und das ist diese Ambivalenz, die einen natürlich locken kann.
Ja.
Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, Heike.
Ja.
Dann sind wir jetzt zum Ende gekommen. Danke, dass du den Weg ins Studio auf dich genommen
sehr
hast,
gerne.
Um hier mit mir zu reden. Wie gesagt, 4 Folgen sind jetzt schon draußen von Where's Wanda. 4 kommen noch. Also hört zu, ihr da draußen. Jetzt idealer Zeitpunkt, um einzusteigen,
jetzt
oder?
Jetzt können sie anfangen zu bingen.
Genau,
schon
man
fast,
muss nicht mehr so viel auf die nächste Folge warten. Man hat jetzt schon mal 4.
Ja.
Also fiebert da unbedingt gerne
mit. Ja, und es wird auch echt immer spannender. Ich finde, also jetzt ab 4, also am Anfang ist es ja eher
man muss erstmal reinkommen
Setting
und gucken, was passiert.
Lustig. Und dann aber jetzt ab 4, 5 wird es krass spannend, finde ich.
Für mich hat auch total funktioniert, dieses Springen in der Zeit von jetzt sind wir an dem Tag und jetzt springen wir an den 90. und dann sind wir wieder auf dem 3.
Ja.
Das hält irgendwie die Spannung auch hoch.
Ja.
Gut. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Erfolg mit
Dankeschön.
Where's Wanda und alle Zuhörer da draußen. Schaut euch diese tolle Serie an. Und ich sage Tschüss und streamt was Schönes.
Tschüss.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.
Americans are durable. We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable quality clothing right here in the USA. Because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy. You're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code RIGHTHERE24.